Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo, mein Name ist Carsten Steinmetz. Ich freue mich, jetzt hier im Namen der Landeshauptstadt Magdeburg Ihnen etwas ganz Besonderes präsentieren zu dürfen, nämlich ein Forschungs-Switch-Buchprojekt, das unter anderem von Herrn Gibert Dinov betreut wurde und von Herrn Mieste Hotop-Rieke. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Ja.
Sehr schön. Warum in Magdeburg? Weil vor allem der Herr Hotop-Rieke in Magdeburg halt studiert und auch das Institut dort ist. Er ist normal.
Studiert habe ich in Berlin, aber ich lebe und arbeite jetzt in Magdeburg.
Genau, aber er hat sozusagen seinen Lebensmittelpunkt in Magdeburg gefunden und tut da etwas sehr Besonderes. Und ich würde mich freuen, wenn du das kurz beschreiben könntest, worum es eigentlich geht bei diesem Projekt Jenseits des Tartaros.
Ja, seltsamer Name zugegebenerweise, Jenseits des Tartaros. Tartaros, das kennen die meisten nur noch, ja, die älteren Generationen als Teil der Mythologie, der Unterwelt, und unsere älteren Generationen auch in der Altmark, auch in Mitteldeutschland verbinden Tartaros und Tartar mit den brandschatzenden Horden aus dem Osten, die Barbaren, die Muslime und so weiter. Das ist ein Narrativ, was es seit ca. 800 Jahren gibt. In Magdeburg haben wir den berühmten Tatarenturm, Baujahr 1241, der geht genau auf diese alten Geschichten zurück, auf den sogenannten Tatarensturm. Und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, mit tatarischen Wissenschaftlern von der Akademie der Wissenschaften, mein Kollege Marat Gibardinov arbeitet dort, dass wir zusammen Kooperationen machen, Buchprojekte machen, auf Tatarisch, auf Russisch, auf Englisch, auf Deutsch, um genau diese alten Stereotype über den Islam in Europa, über Muslime aus dem Osten Europas, aber auch über deutsch-tatarische, deutsch-islamische Geschichte in Deutschland ein bisschen aufzubrechen. Und darum geht es in diesen Buchprojekten. Angefangen haben wir vor 5-6 Jahren mit einer großen Ausstellung in Berlin und im Brandenburg-Preußen-Museum in Wustrau. Schon das war eine Kooperation. Da ist ein Katalog entstanden. Dann hatten wir im letzten Jahr die Ausstellung in Kasan, in der Hauptstadt Tatarstans. Und dazu haben wir dann diesen Katalog gemacht. Der ist dann auf Russisch erschienen. Und in den Katalogen spielen auch immer wieder Dinge aus Mitteldeutschland, aus Gardelegen, aus Magdeburg, aus Stendal und so weiter eine Rolle. Wir hatten dort in nicht ganz 6 Wochen über 24.000 Besucher. In der größten Moschee Tatarstans ist im Erdgeschoss das Museum islamischer Kulturen, und da wurde diese Ausstellung gezeigt. Und aus dieser Ausstellung und begleitend zur Ausstellung sind dann noch 2 weitere Bücher entstanden. Einmal dieses hier, da geht es um deutsch-tatarische Artefakte, deutsch-tatarische Archivalien in deutschen Archiven. Zum Beispiel haben wir hier in Leipzig aus dem Zweiten Weltkrieg von der tatarischen Wehrmachtslegion, vom Kulturensemble der tatarischen Wehrmachtslegion, alte Schellackplatten entdeckt und haben die digitalisiert und transferiert nach Tatarstan, dass tatarische Studenten sich mit dieser teilweise hart diskutierten Vergangenheit, dass die sich damit auseinandersetzen können. Und das zweite Buch, was entstanden ist, das ist jetzt ganz frisch, das ist eben jenes Beyond the Tartaros, also Jenseits des Tartaros, das Texte versammelt, wo es um auch sächsische, sachsen-anhaltische Regionalgeschichte geht, um die sogenannten Tatarengräber hier bei Borna, bei Diepoldeswalde und so weiter. Also Regionalgeschichte aus einem ganz spezieller Perspektive.
Okay, dann würde ich sagen, bringen wir mal unseren zweiten Experten ins Spiel. Vielleicht willst du die Fragen stellen auf Englisch oder wie wollen wir das machen?
I could ask him. Yeah. The second part of our book presentation is we will conduct our colleague from Tatarstan. He is the head of the Association of History Teachers of the Republic of Tatarstan. He is a member of the Academy of Science of Tatarstan, responsible for international projects at the Academy, and is working at the Institute for History at the Academy of Science in Tatarstan. And yeah, he can could explain what is inside the cooperation project beside the German-Tatar tandem, because it's a worldwide network.
Thank you.
Du würdest das aber nochmal übersetzen, immer was er sagt dann, ja?
I will try.
Okay, that's nice.
Okay, I will speak English. Sorry for that, my German is not good enough.
Give me a bisschen mehr.
Okay. As Mr. already told, I'm in charge of the book producing project, which called Yasma Miras, Written Heritage.
Ja, unser Kooperationsprojekt heißt seit einigen Jahren schon Written Heritage, also Yasma Miras auf Tatarisch, geschriebenes Erbe.
So the main idea of this project is collecting Tatar materials all around the world in different archives, in private collection, and accounting and bringing them for the scientific research.
Die Idee dieses Projektes ist generell, tatarische Archivalien, tatarische Dokumente zur Geschichte der Tataren weltweit zu sammeln und den Studenten und Forschern in Tatarstan, aber auch weltweit, zur Verfügung zu stellen, weil, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, nach der Oktoberrevolution viele, viele Archivalien in Sowjetrussland damals vernichtet wurden, und deswegen sind wir eben auf der Suche weltweit nach Material und sammeln es, transferieren es.
And what's important of this project for us? So, maybe some of you are familiar with this, maybe not, but Tatar lost his statehood many, many times. First Golden Horde collapsed and destroyed by Timur Lenk. It's in 15th century. Then different Tatar states like Kazan, Siberia, Astrakhan, Khanate, destroyed by Ivan the Terrible in 16th century. And finally, Crimean Khanate, destroyed by Ekaterina the Great in 18th century. And of course, during all these wars, all archive was destroyed.
Ja, vielleicht die etwas bewandert sind noch in Osteuropa-Geschichte. Unsere Staatlichkeit, also der Tataren im mittleren Wolga-Gebiet oder generell in Osteuropa, wurde einige Male zerstört. Erst durch Timur Lenk, dann die Dschingisiden auch vorher im 13. Jahrhundert, dann die Nachfolge-Khanate wurden erobert durch zum Beispiel Ivan den Schrecklichen, dann die letzte Staatlichkeit der Tataren auf der Krim wurde 1783 bis 86 dann von Katharina II. Annektiert, zerstört. Und bei all diesen geschichtlichen Umschwüngen sind eben immer wieder Dokumente verloren gegangen, aber in Archiven außerhalb der Russländischen Föderation und ehemals Sowjetunion sind eben Dokumente erhalten geblieben.
So, and now in our archives in Russia, we have only single copies of medieval sources from Tatar history. And because of that, for us, it's very important to look through the foreign archive, through the foreign materials, because in medieval time, all Tatar states, they have very wide diplomatical trading, commercial connection all around the world.
Und ein Moment, warum uns das so wichtig ist, das zu sammeln und neu zu hinterfragen, ist der Fakt, dass alle tatarischen Entitäten in der Geschichte ein breites Netzwerk an diplomatischen Kontakten hatte, weltweit. nicht nur diplomatische Kontakte, auch Handelskontakte. Und ja, das wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken, deswegen machen wir das. Und ich kann mal hinzufügen, deswegen machen wir auch Studentenaustausche, deswegen machen wir auch Jugendprojekte, weil unter den Studenten, unter den Jugendlichen, unter Schülerinnen und Schülern ist gerade alles, was Richtung Osteuropa geht, nach unserem Ermessen durch 70 Jahre Sowjetherrschaft ziemlich mit einem Schleier belegt und ziemlich ja, uninteressant oder wenn, dann mit Stereotypen behaftet. Und deswegen machen wir nach Russland Exkursionen, nach Tatarstan, auf die Krim im Moment nicht. Ja, das sind halt unser Fokus in diese Richtung.
And of course, when we start this project with our foreign colleagues in Germany, in Japan, in Scandinavia, in Poland, we realize that we have more interesting, more difficult history of intercultural communication, interfaith contact than we know before that. So, and it's not only military contacts during First and Second World War, but also the very huge part of the personal life of people who move from the Tatarstan to Germany, or who have different other connections with Germany and other countries. And of course, when we look through all these sources, of course, we can clearly understand that all this idea that Muslims and Tatars have only kind of animosity towards the Europe or towards the Germany, it's of course a fake news. It's a modern term.
Yeah. Ein zweites Moment ist auch, was wir immer wieder merken bei den Forschungen in Archiven in Japan, in Skandinavien, in Polen, in Ungarn, in Italien, in Deutschland, ist, dass die tatarisch-deutschen oder muslimisch-deutschen Kontakte in der Vergangenheit bei weitem nicht nur ausschließlich militärischer Natur waren und von Gewalt geprägt waren. Das ist das Stereotyp, was wir ja gerade brechen wollen. Nein, es gab viele Kontakte im Bereich Kunst, Kultur, Wissenschaft, auch Gastronomie, Kleidung und so weiter. Und diese Sachen untersuchen wir dann etwas mehr, gucken da mal ein bisschen genauer hin und publizieren das dann und verarbeiten das dann auch in Jugendprojekten, in Studentenprojekten.
And through this book, for example, we try to show that the Muslim can be integral part of European culture, of European civilization, and at the same time they can save his own religious and ethnical identity. There are not any real contradiction between Muslim root, Muslim culture, and European culture and civilization. And yeah. Tatar history is a very good example of this.
Genau. Und gerade in Zeiten hysterischer Debatten, gehört der Islam zu Europa, gehört er überhaupt zu Deutschland und so weiter, die natürlich auch in Tatarstan rezipiert werden, probieren wir eben zu zeigen, ja, der Islam ist schon sehr, sehr lange heimisch in Europa, nur er fabriziert eben da Schlagzeilen, wo Gewalt im Spiel ist, da gibt es keine großen Gegensätze. In Tatarstan zum Beispiel, wo 50% Muslime, 50% orthodoxe Christen seit Jahrhunderten Tür an Tür leben. Und gerade diese Beispiele von friedlicher Koexistenz, von Interreligiosität, von Multikulturalität, ja, die spiegeln wir in unseren Projekten wieder. Da sind wir, sagt er, nach unserer Auffassung schon ein bisschen weiter, weil wir eben seit Jahrhunderten das leben und vielleicht kann das ein bisschen zur Entschleunigung und ein bisschen zur Versachlichung in der Debatte auch in Deutschland beitragen.
And those who today screaming about Muslim fear or invasion of Islam in Europe, they forgot his own history. For example, the first Muslim community in Germany established during the Friedrich the Great in Potsdam. So, and the first mosque also created with a minaret near the Berlin during the First World War. So, and all such kind of examples show us that we oftenly ready to see only black and white picture of history. But in reality, the history is more multicolored and multicultural history in reality.
Yeah, letztes Statement. Wir zeigen also mit unseren Projekten und mit unseren Büchern, dass die Geschichte nicht immer schwarz und weiß ist, sondern dass sie facettenreicher ist, dass sie farbiger ist. Denn die erste muslimische Gemeinde zum Beispiel gab es um 1729 in Potsdam und nicht erst nach der sogenannten Gastarbeiteranwerbung in den 1960ern. Die erste Moschee mit Minaretten wurde, die auch wirklich genutzt wurde, wurde in der Nähe von Berlin während des Ersten Weltkriegs gebaut. Und ja, diese Sachen zeigen wir eben, um ein wenig mehr Verständnis dafür zu bringen, dass es Nationalismus, dass es Nationalstaaten und so weiter, dass das ein Exportprodukt des 19. Jahrhunderts in Europa war und dass man auch andere Perspektiven haben kann auf die Geschichte.
And of course, you're very much welcome to visit Kazan, which is a capital of Tatarstan Republic, to see real multiculturalism and real mutual understanding between Christian and Muslim and Jews. And of course, the very good chance to do it is the World Soccer Championship, and German team will play in Kazan, by the way.
Yeah. Wenn Sie ein wenig Geschmack bekommen haben, die tatarische Kultur oder Tatarstan selbst mal kennenzulernen, dann sind Sie herzlich eingeladen. Die beste Gelegenheit ist zur nächsten Fußball-Weltmeisterschaft, da das deutsche Team ja in Kasan spielen wird, in der Hauptstadt von Tatarstan. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke sehr.
So, jetzt ist es natürlich so, dass hier vielleicht doch ein paar auch sitzen, die nicht ganz genau wissen, worum es jetzt eigentlich geht, wenn wir über Tataren sprechen etc. Mieste, könntest du uns noch mal ein bisschen ins Bild setzen? Weil ich meine, es ist auch wirklich ein schönes Buch. Ich glaube, man sollte es sich auch wirklich zulegen. Aber warum sollte man es kaufen und was interessiert uns eigentlich an dieser Region? Kannst du uns noch ein bisschen verführen? Das wäre schön.
Ja, das ist natürlich ein Nischenthema, zugegeben. Und deswegen machen wir die Bücher ja meistens auch Minimum zwei- oder dreisprachig, weil auch dort, wo unser Kollege Marat herkommt in Tatarstan, ist das nicht en vogue. Also das ist kein Gesprächsthema, wo jeder mithalten kann. Also uns interessieren die Tataren, weil der mitteldeutsche Raum eben keine Landgrenze hatte mit dem Osmanischen Reich oder mit arabischen oder mit Gebieten auf der Iberischen Halbinsel. Natürlich sind von dort aus auch Muslime und islamisch-deutsche Kontakte entstanden, aber unsere im mitteldeutschen Raum, die christlich-muslimischen Kontakte, waren immer die Richtung Osten, Richtung Tataren, ja, oder Baschkiren oder Richtung Kaukasus. So in die Richtung sind die Gelehrten aufgebrochen, in die Richtung sind die Missionare aufgebrochen, in die Richtung sind die Leipziger Pelzhändler aufgebrochen. Und in Leipzig zum Beispiel wurden auch die ersten Bücher im 16., 17., 18. Jahrhundert verlegt, die in tatarischer Sprache, türkischer Sprache, osmanisch in arabischen Lettern gedruckt wurden. Ja, also das hat hier im mitteldeutschen Raum schon eine lange Tradition. Im westdeutschen Raum sieht es da ganz anders aus. Da sind die christlich-muslimischen Kontakte dann schon eher über Habsburg, Osmanisches Reich oder Richtung Iberische Halbinsel gelaufen. Aber gerade hier bis zum alten Ostpreußen hoch, ein klassisches Siedlungsgebiet der muslimischen Tataren auch heute noch. Da ist die Geschichte eben eine andere.
Es fehlt ja leider heute jemand. Würdest du den vielleicht nochmal kurz thematisieren, wie er, ja, welche Rolle er in dem Projekt spielt und warum er vielleicht auch so wichtig ist für das Projekt?
Ja, wir haben dieses Buch hier zu viert gemacht, wir haben das Buch zu dritt gemacht und dieser Dritte im Bunde, das ist Dr. Stefan Teilig, das ist der Direktor des Brandenburg-Preußen-Museums in Wustrau bei Berlin. Der liegt leider mit einer scharfen Grippe im Bettchen und deswegen freue ich mich, dass Marat die Erlaubnis zur Dienstreise bekommen hat vorgestern Abend und hat dann gleich ein Ticket gebucht, dass wir dann doch zu zweit hier aufschlagen. Aber Dr. Teilich, unser Freund Stefan, der ist Kurator der Ausstellungen gewesen, die da gelaufen sind. Und er ist ja, unser Antreiber in dem Triumvirat, weil er ist Historiker und Ausstellungsmacher und er sammelt mit Leidenschaft alle Sachen, die eben mit baltischen Tataren zu tun haben, also die Tataren, die Muslime, die heute noch in Polen, in Litauen, im Baltikum leben. Er ist verheiratet mit einer polnischen Kulturwissenschaftlerin, die wiederum eine Oma hat, die Fatima heißt. Also die Tataren im Baltikum gibt es seit 600 bis 800 Jahren dort, sind nur noch ein paar tausend Leute, aber haben eine sehr interessante Geschichte und das ist da der Konnex, deswegen ist er mit dabei, leider heute hier nicht. Aber wir grüßen ihn herzlich.
Wenn wir uns das Buch durchlesen werden, was wir natürlich alle machen, weil es so spannend ist, was erwartet uns nochmal genau? Also ist es eher so eine historische Abgleich oder ist es eine kulturtechnische Analyse? Kannst du darauf nochmal kurz eingehen?
Ja, dieses Buch hier ist eher ein Animationsbuch für Studenten und für Forscher, was es alles zu entdecken gibt, von tatarischen Gesängen von Kriegsgefangenen in Deutschland bis Gemälde, bis Lederkunst und so weiter. Also was man alles in Deutschland auch entdecken kann. Das ist ein paar Fortschritte durch die Geschichte, chronologisch und dann immer dargestellt, was kann man in Deutschland aber noch entdecken. Das dicke Buch, was jetzt gestern erst frisch aus der Druckerei kam, das stellt in drei Abteilungen dar. Einmal wissenschaftlich, was zeichnet deutsch-tatarische Geschichte aus, was kann man da entdecken. Das ist auf Russisch und Englisch. Dann eine zweite Abteilung in dem Buch, da geht es um das Making of, also das Machen der Ausstellung. Warum haben wir diese Ausstellung gemacht in Kasan? Was war da zu sehen? Auch Exponate mit Farbbildern. Und eine dritte Abteilung, da geht es eher um diese Stereotypen, die ich anfangs angesprochen habe. Also, dass wir uns gerade in einer Umbruchphase befinden, nämlich viele, viele Migrantinnen und Migranten in Deutschland, ungefähr 200.000, sind tatarischstämmig, fallen aber nirgendwo auf, weil sie entweder unter Türken subsumiert werden oder unter Russen subsumiert werden. Aber wir zeigen in dem Buch, dass die tatarische Kultur in Deutschland sehr agil ist. Das ist eine sehr quirlige Szene und die überdecken jetzt peu à peu dieses alte Bild der brandschatzenden, reitenden Horden aus dem Osten, mit dem unsere Großeltern noch aufgewachsen sind.
Dankeschön. Du erwähntest vorhin den Tatarenturm in Magdeburg. Was ist das denn?
Der Tatarenturm in Magdeburg, der heißt so seit, wir wissen es genau, seit 640 Jahren. Ob er schon 1241 so genannt wurde, wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall wurde der hinter dem Dom zwischen Elbe und Dom gebaut, um die sogenannten Tataren damals abzuwehren. Ja, die kamen aber nur bis hinter Breslau, wurden dort dann abgezogen, weil der Großchan in der Mongolei gestorben war. Und aber dieses Narrativ, diese Erzählung von den Verwüstungen und von den Angriffen der Tataren, das gelangte bis Lübeck, bis Magdeburg und so weiter. Und da wurden die Stadtmauern und die Stadttürme und Stadtwälle verstärkt und ausgebaut. Und so bekam Magdeburg diesen Turm, den weder Tataren mitgebaut haben, noch haben da Tataren mal drauf gestanden oder haben drin gewohnt. Er heißt so aus Angst vor diesen Tataren. Und das ist immer der Ausgangspunkt für unsere Stadtführungen dort in Magdeburg, die dann im Dom genau das andere zeigen, das Gegenteil zeigen, nämlich islamisch-deutsche Kontakte in Kultur, in Wissenschaft, in Architektur und so weiter.
Das Schöne, was ihr sozusagen macht, ist auch zu zeigen, dass Magdeburg tatsächlich so eine weltoffene Stadt, in der solche Sachen halt auch untersucht werden. Aber was denken denn Menschen in Kasan über Magdeburg? So, how do you see Magdeburg in Kasan? Does it play a role that Mieste is living there and he's researching from there?
So, of course, first of all, it's a personal contact with the MIST and with all staff of ICATAT, which is based on the Magdeburg. But then we realized that even before MIST moved from Berlin to Magdeburg, there was a connection between Magdeburg and Tatars. So it's, for example, it's Tatar soldiers who fell in battle in the First and Second World War. They're buried in the cemeteries in Magdeburg, and also this Tatar tomb, and other small pieces of history which connected us. We just doesn't inform about these moments of history. We never touch this. Only when such person who really involved in subject, really interested to discover something new, like Mister, come to the place, we realize that almost in every place in Germany we have something which connected us with Tatar history, with Islam, etc.
Ich übersetze mal kurz, aber ich fange von hinten an, weil wir haben nur noch anderthalb Minuten. Also das, was er zuletzt sagte, das ist Iman Shaban, Mitarbeiterin beim nächsten Buchprojekt aus Syrien, und mach mal schöne Fotos bitte. Ja, was Marat gerade zuletzt sagte, ist uns sehr wichtig, dass wir konzeptionell daran arbeiten, dass Regionalgeschichte immer islamisch-deutsche oder christlich-islamische Versatzstücke aufweist, egal in welcher Stadt. Also wir haben dann ein Konzept entwickelt, das heißt Ali und Hanife in Mitteldeutschland, und da kann man in jede Kleinstadt gucken, man findet immer solche Versatzstücke gemeinsamer Geschichte, die meist unterbewertet sind, unterbelichtet sind oder wenig bekannt sind oder verschütt gegangen sind, und die auszugraben und zu publizieren und für Jugendprojekte zu nutzen, das ist unser gemeinsames Ansinnen. Gut, vielen Dank, Carsten, für die Moderation. Jetzt kommt noch ein kleiner Werbeblock. Wir machen zwar in den Augen vieler langweilige wissenschaftliche Literatur, aber wir kümmern uns auch um Belletristik. Im letzten Jahr im Harry Zieten Verlag als Kooperation herausgekommen ist, hältst du das mal mit? Ist das Buch Die Fackel der Angst von Homs nach Magdeburg. Unser Freund und Kollege Amar Awani aus Syrien hat das geschrieben, und auch das haben wir am Institut eben mit begleitet. Wir kümmern uns eben nicht nur um Wissenschaft, sondern wir wollen Brücken schlagen in die Kultur, in die Literatur- und Kunstszene hinein. Und dieses Buch wird dann morgen auf dem Magdeburg-Stand hier in der Halle vorgestellt, mit unserem Kollegen zusammen, Amar Awani aus Syrien. Vielen Dank.
Und genau dahin würde ich Sie auch nochmal einladen, wenn Sie die beiden nochmal ein bisschen im Gespräch kennenlernen wollen, wenn Sie jetzt Themen haben, die hier bei Ihnen aufgegangen sind, die Sie nochmal besprechen wollen. Die beiden sind jetzt in Halle 5 an G501, Landeshauptstadt Magdeburg. Nochmal gerne bereit, glaube ich, auch für ein privates Gespräch. Und vielleicht haben Sie ja noch ein bisschen Anknüpfpunkte, wo Sie selber auch was erlebt haben, was den beiden wiederum was bringen kann für ihre wissenschaftliche Arbeit. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.